ARD.
Ich stehe da so oder so. Und ob ich jetzt dafür sorge, dass es ein guter Moment oder ein schlechter Moment wird, liegt ganz allein bei mir. Und deshalb möchte ich das erzählt. Ich konnte einfach mit niemandem drüber reden. So, alle haben gesehen, dass ich Hilfe brauche. Und ich glaube, ein Stück weit war dieses Abnehmen und dieses immer weniger Essen auch so eine Art von Hilferuf. So dieses, okay, ich kann nicht aktiv sagen, mir geht schlecht, helft mir. Also es gibt nicht klassisch weiblich, klassisch männlich für mich, sondern das ist eine Ausfrage. Und ich denke, dass Weiblichkeit wie aber auch Männlichkeit einfach in dem Rahmen stattfinden sollte, dass jeder so sein darf, wie er ist. Dass man sich das selber auslegen darf.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Wie ist das Leben, wenn man zu den stärksten Frauen der Welt zählt? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Sportschau F. Ich bin Kerstin von Kalkreuth und ich war zu Besuch bei der 22-jährigen Gewichtheberin Chiara Klug. In ihrer Küche in einer schönen Altbauwohnung in Berlin-Moabit hat sie von der Faszination am Gewichtheben erzählt, wie sie als Jugendliche in eine Essstörung gerutscht ist, wie sie es da rausgeschafft hat und was für sie als Frau, die 111 Kilo nach oben reißen kann, eigentlich Stärke bedeutet. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder Fragen, dann schreibt uns gerne über sportschauf@sportschau.de oder meldet euch auf unserem Instagram-Account sportschauf. Und jetzt viel Freude mit Chiara Klug. Liebe Chiara, wir sitzen hier in deiner Küche. Du hast mir einen Kaffee gemacht. Ich bin total dankbar. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Danke, dass du hier bist.
Du hast dir Zeit genommen tatsächlich für uns, obwohl sonst dein Alltag, glaube ich, ziemlich dicht ist. Du switchst so zwischen Spitzensport, Uni und ich weiß gar nicht, jobbst du auch noch?
Aktuell nicht mehr. Ich arbeite noch ein bisschen online für eine Coaching-Plattform, programmiere da so ein bisschen Trainingsprogramm. Aber ansonsten bin ich gerade im Fokus voll auf dem Leistungssport und auf dem Studium.
Ja, du kommst jetzt auch gerade wieder von Wettkämpfen, Hast wieder eine Menge Medaillen eingesammelt im Gewichtheben. Ist es eigentlich so, dass deine Freundinnen und Freunde auf dich zukommen und fragen, ob du mal beim Umzug helfen kannst oder hält sich das in Grenzen?
Boah, es ist schon, also man wird schon oft gefragt, ob man nicht da und da mal tragen helfen kann oder man kriegt immer, wenn man selber so was trägt, dann kriegt man immer so Sprüche, ja, das muss doch easy für dich sein, du bist doch so stark, du bist doch Gewichtheberin. Ich finde Treppenlaufen vor allen Dingen sehr anstrengend, deshalb auch Umzüge sehr, sehr anstrengend, weil es ist ja nicht nur was tragen, ich muss ja auch noch hochtragen.
Das stimmt. Man muss dazu sagen, Chiara gehört zu den stärksten Frauen jetzt schon der Welt, obwohl sie noch gar nicht so ewig lange im Gewichtheben dabei ist. Und damit alle dich ein bisschen besser kennenlernen, habe ich etwas mitgebracht. Wir haben nämlich einen Kollegen, Conny Kleine, der macht immer einen Steckbrief. Und der ist im Netz abgetaucht und hat einiges zu dir gefunden.
Ich bin gespannt.
Sportschau F. Steckbrief.
Chiara Klug wurde 2003 in Kempten im Allgäu geboren und ist deutsche Gewichtheberin. Schon früh war klar, Chiara ist ein Draußenkind. Energiegeladen, ehrgeizig und mit Wettkampfgeist im Blut. Mit 2 Jahren steht sie zum ersten Mal auf Skiern. Dazu auf der Bühne der Tanzschule ihrer Eltern. Ihr größter Traum? Einmal im Leben bei Olympia dabei sein. Sportlich beginnt für sie alles mit Ski Alpin. In ihrer Jugend fährt sie auf Erfolgskurs. Deutsche Meisterin im Riesenslalom. Weitere Jugendtitel und Kaderplätze in der Nazio. Chiara war richtig gut. Doch mit 16 ist Schluss. Nach einer Verletzung in Kitzbühel beendet sie ihre Karriere. Sie verliert die Lust, eine Sinneskrise folgt und auch der ständige Kampf mit einer Essstörung lässt sie nicht los. Der Leistungsgedanke erstmal weg. Dann kommt ein neuer Sport in ihr Leben. CrossFit, empfohlen vom Physiotherapeuten aus alten Skitagen. Chiara findet Gleichgesinnte und plötzlich ist der Spaß zurück. Danach geht's raus aus dem Dorf nach Berlin. Sie studiert Sportwissenschaften. Über CrossFit findet sie nicht nur zurück zum Sport, sondern auch zu sich selbst und schließlich zum Gewichtheben. Eine gute Freundin hat sie da reingezogen, wie sie sagt. Ziemlich guter Zufall, denn keine 3 Jahre später steht sie bei der EM als Vize-Europameisterin auf dem Podest. Genau so wird man übrigens zu Deutschlands Olympia-Hoffnung. Weißt du selber, ne? Das mag sie sehr gerne. Kaffee, Baba Haft und Michaela Schifrin. Das kann sie gar nicht leiden. Vorurteile, Schubladendenken und verlieren. Fun Fact, Chiara ist eine Nachteule. Und wenn sie nicht einschlafen kann, dann lässt sie sich eben Wikipedia-Einträge vorlesen. Und auf ihrem Nacken trägt sie ein Gorilla-Tattoo. Früher war das Tier im Netz ein Symbol für Spott. Heute steht es für Stärke und Selbstakzeptanz. Einst wollte sie so dünn wie möglich sein. Heute ist sie stolz auf ihr Gewicht. Vom Ski Alpin zum Gewichtheben auf höchstem Niveau. Eine Geschichte über Mut, Veränderung und echter innerer Stärke. Tell us more, Chiara Klug.
Das ist stark.
Ja? Hat er dich gut getroffen?
Da sind so ein paar Insights drin, die habe ich jetzt nicht erwartet. Woher weiß er, dass ich Wikipedia zum Einschlafen höre? Übrigens guter Podcast, kann ich empfehlen.
Ja, wirklich, du kannst dabei einschlafen?
Ist das nicht zu viel Wissen auf einmal dann am Abend?
Nein, er wird so monoton vorgelesen. Das ist wunderbar. So eine ganz beruhigende Männerstimme oder eine Frauenstimme liest dann abends ja vor, irgendwie über, was ich neulich gehört, über Koalas. Tolle Folge. Oder noch besser, neulich ging es über ICEs. Die ist richtig schön langweilig.
Ja, das glaube ich. Es gab ganz früher mal im deutschen Fernsehen, da fuhren nachts Züge durch die Gegend, wurden gezeigt, die schönsten Strecken Deutschlands. Da konnte man auch gut bei.
Das hat mir dann mein Deutschlehrer in der 12. Klasse, hat uns mal die Strecke von Kempten nach Oberstdorf gezeigt, also genau meine Schulstrecke. Die war richtig spannend.
Du bist Gewichtheberin, Chiara. Das ist eine ziemliche Randsportart in Deutschland, also ziemlich außergewöhnlich. Erzähl uns mal ein bisschen, was ist das Faszinierende für dich an dieser Sportart?
Das Faszinierende für mich an dieser Sportart ist, dass man, wenn man auf der Bühne steht, einen Moment für sich selbst hat, in dem man die Möglichkeit hat, was sehr, sehr Einzigartiges zu machen, indem man eine neue Bestleistung macht, sich selber mit einer Medaille oder so belohnt, oder es eben nicht zu schaffen. Und dieser eine Moment ist so für mich das, was diesen Sport auszeichnet, dass man da oben steht, alle Augen auf einen gerichtet und man selber jetzt die Verantwortung hat über sein eigenes Tun. Eben auch anders als in einem Mannschaftssport zum Beispiel. Und hat diesen einen Moment und der gehört nur einem selbst.
Du bist in der Gewichtsklasse 86 plus, glaube ich, ne?
Genau.
Gibt es da viele Frauen in Deutschland oder bist du da ziemlich einzigartig?
Ich bin aktuell im Nationalteam die Einzige in dieser Gewichtsklasse. Wir haben sonst wirklich eine sehr große Breite. Also wir hatten jetzt bei der Junioren-Europameisterschaft auch eine, die eine plus 86 bei den Junioren gehoben hat, die aber eigentlich in der bis 86 ist. Also da haben wir ein paar. Also aktuell bin ich die Einzige tatsächlich, die da oben im Nationalteam rumschwirrt.
Und ist das irgendwie doof oder kommst du damit gut klar?
Es ist an sich nicht doof. Also an sich ist es entspannt, wenn man national mal keine Konkurrenz hat. Aber im Endeffekt geht es ja darum, besser zu sein. Und ich merke schon, dass so gerade so im Training und so weiter ist es schon ab und zu wichtig, auch mal mit Leuten aus der eigenen Gewichtsklasse zu trainieren oder halt Leute, die einfach besser sind als man selbst, dass man selber dann auch besser wird.
Kannst du vielleicht für alle, die jetzt nicht so oft Gewichtheben schauen, kann man ja in Deutschland auch kaum verfolgen, ein bisschen mal erklären, wie so ein Wettkampf bei dir abläuft?
Ja, also ein Wettkampf geht ungefähr 2 Stunden, beziehungsweise fängt eigentlich schon 2 Stunden vorher an. Wir haben 2 Stunden vor dem Wettkampfbeginn ist die Waage. Man wird gewogen, Gewicht eingewogen. Ist jetzt für mich relativ irrelevant, aber bei niedrigeren Gewichtsklassen muss man ja in die Gewichtsklasse reinpassen. Anschließend hat man dann diese 2 Stunden Zeit. Man hat meistens bei einem internationalen Wettkampf irgendwo einen Ruheraum, in dem man sich dann nochmal hinlegen kann und anschließend dann ins Warm-up darf hinten, meistens so, je nachdem, ob eine Veranstaltung vorher ist. Und sobald man dann im Warm-up ist, geht es relativ schnell dann los zur Vorstellung. Alle Athleten aus der Gruppe werden auf die Bühne gestellt und einmal kurz präsentiert, mehr oder weniger. Man geht wieder runter, man hat dann eine Warm-up-Plattform, wo die Trainer dabei sind und dann fängt an mit dem Reißen. Man hat 3 Versuche im Reißen und es geht immer nach Last nach oben. Also die Stange, das Gewicht auf der Hantel wird immer schwerer. Also beispielsweise in deiner Gruppe fängt die erste Person an mit einer 80 Kilo im Reißen. Dann ist das erste Gewicht, was drauf ist und dann anschließend wird nur gesteigert. Und man kann aber selber entscheiden, bei welchem Gewicht man selber einsteigen möchte. Man hat seine 3 Versuche an der Hantel und dann das schwerste Gewicht zählt.
Und du, sag mal kurz, du bist jetzt bei ungefähr 111 Kilo im Reißen.
Genau,
ne?
111 ist meine Bestleistung. Die habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gemacht.
Aber 111 Kilo, da denke ich mir, bist du schon relativ weit hinten dran. Also sind schon einige vor dir, ne? Und du kommst immer so relativ zum Schluss mit deinen Versuchen?
Es kommt drauf an. Also bei der EM jetzt war ich so mit einer Georgierin, also U23-EM mit einer Georgierin und einer Russin. Waren wir so die letzten 3, die dann immer sich so hochgesteigert haben, beziehungsweise noch die Russin und ich am Ende. Bei einer Weltmeisterschaft wiederum in der A-Gruppe jetzt wäre ich damit sehr weit vorne dran, also sehr schnell dran. Es kommt immer so ein bisschen auf die Konkurrenz an, aber gerade im Reißen bin ich auf jeden Fall besser oder meistens immer später dran als jetzt im Stoßen.
Erklär noch mal kurz, wie Stoßen funktioniert.
Genau, nach dem Reißen ist dann 10 Minuten Pause nach dem letzten Versuch. Anschließend geht es weiter mit dem Stoßen. Selbes Prinzip, die Hantel wird immer schwerer, man hat dann 3 Versuche, der schwerste Versuch zählt.
Für mich klingt das so, als ob man sich, weil man ja insgesamt nur 6 Versuche hat, dass man sich unfassbar gut konzentrieren können muss, oder?
Ja, an sich schon, aber ich muss sagen, für mich ist das meistens, also wenn ich einen guten Wettkampftag habe, dann ist es für mich so, ich wach auf und da beginnt wie so ein Spielfilm. Also ich drücke so auf Play und es ist dann so mein eigener Spielfilm. Und dann ab da läuft für mich alles so einfach wie in so einem Film. Und ich bin so in meinem eigenen Film drin und ich bin die Hauptrolle darin und denke gar nicht so viel drüber nach, über viele Sachen. Hab dann meine Lieder, die mich halt dann in die Zone bringen und mich motivieren. Hab dann so ein paar Videos, die ich mir vorher anschaue und dann ist das gar nicht so ein Ding, dass ich mich aktiv konzentrieren muss, weil ich so in diesem Tunnel drin bin, dass ich eh gar nicht so viele andere Gedanken habe, die mir gerade beim Kopf rumschwirren.
Mein Kollege Philipp Avonu, der hat mit den Kollegen von Funk über dich gedreht. Die haben eine ganz tolle Doku gemacht, absolut sehenswert, bei YouTube, Athletes, Athleten auf Englisch. Und der hat mir gesagt, ich soll dich unbedingt nach dem 60-Sekunden-Countdown fragen. Mache ich jetzt. Was geht in diesen 60 Sekunden da in dir vor?
Genau. Also es ist so, bei jedem Versuch, da kommt dann immer the barbell is ready, also die Hantel liegt bereit auf Deutsch. Und dann hat man einen 60 Sekunden Countdown. In diesen 60 Sekunden muss man auf die Bühne raufgehen. Da steht dann meistens noch so, so ein Gefäß, wo Magnesia drin ist für die Hände, wo man sich die Hände nochmal einreibt, dass man eben guten Griff an der Hantel hat und dann an die Hantel rangeht und dann die Hantel eben weghebt. Und das passiert innerhalb dieser 60 Sekunden. Und ich erinnere mich meistens nicht an diese 60 Sekunden. Also ich habe, wenn es ein guter Wettkampf ist, habe ich einfach gar keinen Plan, was in diesen 60 Sekunden passiert ist, weil ich so in diesem Tunnel drin bin und es so ein automatisierter Ablauf für mich schon ist, dass ich an nichts anderes, also nicht wirklich was in meinem Kopf ist, außer so ein paar so Mantras, die ich mir immer wieder sage. Und ich habe auch so meine eigene Routine. Ich klopfe immer auf die Brust, wenn ich an die Hantel rangehe, und es ist aber auch so dieses Gürtel zumachen, auf die Brust klopfen, dann zuerst den Fuß einmal aufstampfen, linke Hand an die Stange ran, rechte Hand an die Stange, nochmal nach vorne schauen, 3, 2, 1, 10 und dann hebe ich weg. Das ist bei mir einfach so ein Ablauf, über den ich aber gar nicht mehr aktiv nachdenke.
Das ist krass. Und was passiert auf der anderen Seite? Also du warst jetzt in Albanien gerade bei der U23-EM. Ist da so ein Publikum, was eher zurückgenommen ist wie beim Schach oder drehen die durch wie beim Darts? Wie muss man sich das vorstellen?
Also Gewichtheben ist leider nicht der Sport mit dem riesen Publikum.
Ah.
Wir sind eine Randsportart und gerade so auf einer U23-EM und sowas ist da nicht so viel los. Bei einer EM ist es anders. Da kommt es ein bisschen drauf an, wenn man in einer Gruppe hebt mit jemandem, wo eine Person aus dem Land, wo die EM ist, in der Gruppe ist, dann ist da doch echt gut was los. Und jetzt bei der WM in Norwegen war auch gut was los. Und aber ansonsten ist es meistens so, dass wenn man auf die Bühne raufgeht, dass sie alle klatschen. Also so ist in Deutschland so ein Brauch, dass man dann so einklatscht. Und dann aber, wenn man selber hebt, ist es leise. Und dann halt wieder, wenn man das Gewicht schafft, dann wird nochmal wieder geklatscht oder gejubelt.
Dein großer Traum, hat Conny ja gerade auch gesagt, sind die Olympischen Spiele. Ja. Irgendwann mal zu Olympia fahren. Ich war in Paris, habe da Berichterstattung gemacht für die ARD. Und ich war bei vielen Sportarten, aber nicht beim Gewichtheben. Weil keine deutsche Athletin, kein deutscher Athlet sich da qualifiziert hat. Du warst da.
Ich war da. Ich war bei der bis 71 Damen und bis 81 Damen Gewichtsklasse. Und es war auch echt cool. Also war richtig voll, die Halle. War gute Stimmung und meine beiden Favoritinnen jeweils in der Gewichtsklasse haben gewonnen. Heißt, es war, hat sich auf jeden Fall gelohnt, da zu sein.
Glaubst du denn, dass zum Beispiel LA 2028, dass da realistischerweise wieder Deutsche auch am Start sein können?
Ich hoffe es doch. Ich meine, ich will auf jeden Fall dabei sein, aber wir haben auch echt ein junges, dynamisches Team inzwischen. Also so, wir haben gerade so einen Generationenwechsel. Eigentlich in meinem Team jetzt gerade sind alle Jahrgang 2000 oder jünger. Also wirklich alle sehr jung. Und dementsprechend haben wir ein junges, dynamisches Team, was voll Bock hat, was noch fit ist, was noch wirklich Jahre vor sich hat, was noch sich entwickeln kann. Und dementsprechend hoffe ich sehr und glaube ich aber auch ganz fest daran, dass wir da nach LA mit hoffentlich auch mehr als nur einem Sportler fahren.
Vorher müsst ihr euch qualifizieren. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Was musst du dafür machen?
Der ist jetzt rausgekommen, unser Qualifikationsprozess. Der wird lang und hart. Der fängt nächstes Jahr im Oktober tatsächlich schon an mit der Weltmeisterschaft in China. Und wir haben in diesem Qualifikationsprozess von Oktober 26 bis April 28, geht der, 10 Wettkämpfe. Und aus jeder Gewichtsklasse fährt die Top 10 zu Olympia.
Das heißt aber, bei Olympia ist ja nur, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, eine Frau pro Nation dabei. Das heißt, wir sind jetzt nicht mit 5 Chinesinnen da unterwegs in LA, sondern aus jeder Nation darf eine fahren.
Genau, es gibt quasi eine Rangliste dann in jeder Gewichtsklasse und die wird dann, man sagt, bereinigt. So, dass eben aus jedem Land nur eine Person da ist. Und dann gibt es noch so ein paar Sonderregeln, dass aus jeder Nation insgesamt nur 3 Frauen, 3 Männer mit dürfen und so weiter. Aber das geht dann zu weit, glaube ich.
Ja, wir kommen bestimmt gleich nochmal wieder zurück zum Gewichtheben. Aber ich würde gerne zu dir kommen und zu deiner Kindheit. Conny hat es ja beschrieben, du bist als Kind Ski gefahren und zwar herausragend gut Ski gefahren. Galtst als großes Nachwuchstalent. Was hat dir das Skifahren bedeutet?
Boah, alles. Alles. Also wirklich so viel, dass auch wenn, also meine Laune war sehr stark davon abhängig, wie Skifahren lief. Wenn Skifahren nicht lief, sowohl im Training als auch im Wettkampf, war ich sauer, habe ich geheult und war sehr emotional. Und es war einfach so der Mittelpunkt meines Lebens für eine ganz, ganz lange Zeit.
Deine Eltern haben eine Tanzschule. Haben die dir diesen Bewegungsdrang so ein bisschen mitgegeben?
Ich glaube, meine Eltern haben mir sehr viel Freude an der Bewegung vermittelt. Und meinen Eltern war es aber auch super wichtig, schon von klein auf, dass ich aktiv bin und dass ich mich selber bewege und draußen bin, mit denen was mache. Wir waren super viel auch wandern und eigentlich am Wochenende haben wir immer irgendwas Aktives draußen gemacht. Und deshalb glaube ich schon, dass dieser Bewegungsdrang sehr stark von meinen Eltern kommt.
Wir haben immer in diesem Podcast eine Rubrik, die heißt der Audiobeweis. Ja. Da überraschen wir unsere Gesprächspartnerinnen immer mit kleinen Statements von Menschen, im besten Falle, die sie lieben. Und ich habe dir ein bisschen ein kleines Statement mitgebracht von deinen Eltern.
Oh weh.
Audiobeweis. Chiara ist eine extrem kraftvolle, kluge und zielstrebige Frau. Sie ist lebensfroh, empathisch, sehr aufmerksam, bewunderns- und liebenswert. Sie brennt für den Sport, hat die allergrößten Ziele und lässt sich von Steinen auf dem Weg nicht davon abbringen.
Sie war bereits als Kind schon immer die stärkste und tollste Tochter der Welt. Sehr interessiert, sehr intelligent, neugierig und unbedingt vorne dran. Ein zweiter Platz war nicht akzeptabel. Sie hat sich nie in eine Form pressen lassen, hat immer ihren Weg gesucht und auch gefunden. Chiara ist einzigartig und unsere absolute Lieblingstochter.
Das ist natürlich Einzelkind. Sonst gäbe es jetzt Stress.
Ja, das stimmt.
Süß. Haben Sie gut abgelesen.
Ja. Ja, aber Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben.
Ja.
Wir haben das extra aufgeschrieben und vorgetragen.
Sehr süß.
Hast du einen guten Kontakt zu deinen Eltern?
Inzwischen wieder, ja. Also so während Lockdown war es sehr schwierig zu Hause, weil ich habe mit dem Skifahren aufgehört. Während dem Skifahren war ich nur unterwegs. Dann kam der Lockdown, ich war nur zu Hause, meine Eltern waren nur zu Hause und auf einmal saßen wir 24/7 aufeinander.
Kennen viele, die jetzt zuhören.
Ja, wahrscheinlich können damit sehr viele mit relaten. Und ich hatte noch keine Geschwister, heißt, ich saß wirklich alleine mit meinen Eltern zu Hause. Und in dieser Zeit war sehr, sehr schwierig. Auch weil dieses ganze Thema mit der Essstörung noch sehr aktiv war und ich da einfach nicht so gut mit meinen Eltern drüber reden konnte zu dem Zeitpunkt. Aber seit ich ausgezogen bin, sind wir sehr, sehr gut miteinander. Also es hat unserer Eltern-Kind-Beziehung sehr geholfen.
Kannst du uns nochmal erzählen, warum du damals aufgehört hast mit dem Skifahren?
Ja, das war so ein, ich würde sagen, multifaktoriell. Also es war zum einen das Thema, dass ich in ein neues Skiteam kam und mich in diesem Skiteam sehr unwohl gefühlt habe. Ich mit dem Trainer, also das war eigentlich ein guter Trainer, aber war kein guter Trainer für mich. Also ich konnte einfach mit dem Trainer nicht so gut. Ich habe mich auch nicht so wirklich gehört gefühlt und auch mit den anderen Leuten. Ich konnte mit niemandem so richtig reden und habe mich irgendwie immer sehr alleine gefühlt, wenn wir auf Lehrgängen waren und auch im Training. Und dann kam eben dazu, dass es für mich einfach, also 2019 so das Jahr war, wo ich einfach sehr viel mit mir selber gestruggelt habe und dann eben so krass in diese Essstörung abgerutscht bin, dass ich so dünn werden wollte wie möglich und um endlich, dass diese Sprüche aufhören, die ich immer bekommen habe, dass ich zu breit bin für eine Frau und so weiter. Das beides hat dazu zusammengeführt, dass es einfach nicht mehr ging, dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, dass es mich kaputt gemacht hat, ich jedes Trainingslager mit 1-2 Kilo weniger zurückkam und dementsprechend dann da einfach einen Cut gesetzt werden musste für meine eigene Gesundheit. Und auch, also hätte so auch keine Leistung mehr gebracht. Also ich bin ein bisschen traurig, weil wie gerade auch in der Audio von erwähnt, mein letztes Skirennen war in Kitzbühel und da habe ich mich nach dem ersten Durchgang auf die Fresse gelegt. Dementsprechend bin ich mein erstes Rennen nicht mal fertig gefahren. Und das war quasi mein letztes Rennen, was natürlich nicht so schöner Abschluss ist, aber es war auch dann zuerst als Pause definiert. Also ich habe da vom Verband, da bin ich auch sehr, sehr dankbar bis heute im Deutschen Skiverband, wirklich von oberster Stelle diese Möglichkeit bekommen, ich darf eine Pause machen, ich behalte meinen Kaderstatus. Und wenn ich innerhalb des nächsten Jahres wieder Bock habe oder wieder Lust habe, weiterzumachen, dann bekomme ich meinen Kaderstatus wieder, kann genau da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Die Lust kam aber nicht.
Ich hatte den Eindruck, oder ich glaube, es ist heute immer noch so, dass dir Siegen unheimlich wichtig ist. Aber war es früher so, dass du dich zu sehr über dieses Siegen vielleicht auch definiert hast?
Ich glaube, ich habe mich schon sehr über den Sport definiert. Ich glaube aber, dass es immer noch so ist, dass ich dadurch, dass ich einen Freundeskreis habe, der außerhalb vom Sport stattfindet, mich da immer wieder ganz gut rausholen kann. Also schon, wenn ich so sehr viel in dieser Gewichthebe-Bubble unterwegs bin oder früher in der Skifahr-Bubble, dann war es natürlich sehr krass, wenn man sich darüber definiert hat. Aber es hat sich früher nie so krass so angefühlt, weil es irgendwie dieses Gewinnen für mich so ein beiläufiges, cooles Ding war, was aber einfach passiert ist. So. Auch damals, wie gesagt, hatte ich zu Hause einfach schon einen Freundeskreis, der mit dem ganzen Skisport einfach nichts zu tun hatte. Und mich dann immer wieder ganz gut geerdet hat. Und dann immer wieder mich da zurückgeholt hat, dass es einfach nur Skifahren ist und dass es auch noch andere Dinge im Leben gibt.
Erinnerst du dich noch daran, wie du in diese Essstörung reingerutscht bist? Was so der Anlass dafür war? Oder wo du sagen würdest, bis dahin war es ganz gesund und dann wurde es irgendwie mehr?
Mhm. Ich habe mich, als ich den Stern Kitzbühel verletzt habe, das war so eine kompliziertere Sprunggelenksverletzung, habe ich mich erstmal damit beschäftigt, wie ich einfach in allen Aspekten möglichst schnell wieder gesund werden kann. Und da hat natürlich die Ernährung auch eine Rolle gespielt. Dementsprechend habe ich mich einfach angefangen, darüber zu informieren, was ich machen kann, wie ich möglichst entzündungsarm essen kann, dass ich eben einfach möglichst schnell wieder fahren kann und möglichst in der Saison selber noch ein Rennen fahren kann, was dann leider nicht geklappt hat. Aber dadurch bin ich dann halt auch so in Instagram so ein bisschen diese Essensbubble abgerutscht, da reingekommen. Und dann ist man halt sehr schnell bei diesen ganzen Kalorien-Tracken und sehr schnell bei Leuten, die dann dir What I Eat in a Day mit 1200 Kalorien zeigen.
Mhm.
Zusätzlich kam dann so, als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, relativ schnell so von anderen Leuten um mich rum so dieses so, oh, hast du abgenommen? Und ich wollte eigentlich nie abnehmen. Wie gesagt, das war wirklich das einzige Ziel, war, dass ich einfach viel schneller wieder fitter werde. Und dann habe ich mich aber da so ein bisschen daran verliebt oder halt so gemerkt, dass es eine Möglichkeit, wie ich Kontrolle über mein Leben haben kann oder wie ich, wenn mir alles zu viel wird oder wenn ich einfach wieder Sprüche bekomme, das ist etwas, was ich kontrollieren kann. Und dann war das eine Mischung von, was ich auf Instagram gesehen habe und dem, dass ich selber einfach mich sehr hilflos gefühlt habe und über irgendwas Kontrolle haben wollte, was mich dann dazu verleitet hat, dass ich immer dünner werden wollte.
Wer war das denn, der dir diese Sprüche gedrückt hat? War das auch Social Media mäßig oder waren es auch Menschen in deinem Umfeld? Die das vielleicht auch gar nicht so gemeint haben.
Die
und gar
du
nicht
hast abgenommen oder die vorher?
Ja, genau. Und die vorher, die so, ja, du bist so kräftig und du bist so
das
breit.
Das war mein Umfeld. Das war sehr viel in der Schule ein bisschen, würde ich sagen. Aber auch im Skiteam, also die Jungs halt so mit 14, 15.
Naja.
Konnten nicht so gut gegen Mädchen verlieren.
Du hast gerade gesagt, dass du in der Zeit da nicht so gut drüber reden konntest. Wir haben eine der letzten Folgen haben wir mit Tuba Tekkal gesprochen. Das ist eine frühere Bundesliga-Fußballerin gewesen, eine ganz tolle Frau, Menschenrechtlerin, die auch erzählt hat, dass sie über ihre Sorgen so im Bereich 15, 16, 17 mit niemandem reden konnte. Also sie hatte Schwestern und so und sie hat heute einen super Draht zu ihrer Familie, aber in dem Moment konnte sie mit niemandem reden. War das bei dir ähnlich?
Also ich würde sagen, mit 14, 15 war es viel meine Skitrainerin, mit der ich darüber geredet habe. Einfach in dem Team, vor dem Team, wo ich dann aufgehört habe, noch im Allgäu-Skiverband. Zu der hatte ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis und mit der konnte ich über vieles reden. Jetzt auch nicht über alles, aber so über die wichtigsten Dinge konnte ich eigentlich mit ihr gut reden, weil ich meine, wenn man so viel unterwegs ist, habe ich sie doch gefühlt mehr gesehen als meine eigenen Eltern. Und dann aber, als das dann auch weg war, war es dann, also als dann eben das neue Team kam mit neuen Trainern, da war es dann sehr schwierig. Und ich würde schon sagen, es war einfach eine Zeit, ich konnte einfach mit niemandem drüber reden. So alle haben gesehen, dass ich Hilfe brauche und ich glaube, ein Stück weit war dieses Abnehmen und dieses immer weniger Essen auch so eine Art von Hilferuf, so dieses, okay, ich kann nicht aktiv sagen, mir geht schlecht, helft mir, aber ich kann es versuchen zu zeigen, mir geht schlecht, helft mir. Und aber gleichzeitig, wenn mich jemand darauf angesprochen hat, dann war das für mich immer ganz, ich habe mich ganz beschämt gefühlt und ich wollte auch gleichzeitig trotzdem, dass es niemand mitbekommt.
Hast du heute mit dem Abstand, gibt ja da draußen ganz viele, die in einer ähnlichen Situation sind, hast du da irgendwie, ein Ratschlag ist jetzt vielleicht zu viel, aber irgendwas, wo du heute sagen würdest, warum habe ich das damals nicht schon eher irgendwie gemacht oder geschafft oder?
Redet mit jemandem. Also egal wer, aber es ist einfach wirklich immer, und ich hoffe, ich glaube auch, dass jeder Mensch da draußen zumindest eine Person hat, die, auch wenn man nicht denkt, das ist in der Situation, weil mir auch ganz viel, ich dachte nicht, dass irgendjemand, oder dass es irgendjemand wichtig ist, wie es mir geht. Und das war, glaube ich, auch ein ganz großes Problem. Aber es gibt immer irgendeinen Menschen da draußen, dem es wichtig ist, wie es dir geht. Und wenn du gerade niemanden findest, dann such dir professionelle Hilfe und ruf irgendwo an oder, keine Ahnung, es gibt ja so ein Seelsorgetelefon zum Beispiel oder eben auch geh in Therapie und finde irgendjemanden, mit dem du darüber reden kannst und wo du dich nicht gleich irgendwie bewertet fühlst, weil das schon sehr viel ausmacht. Und gleichzeitig aber auch, wenn es viel um Umfeld kommt, ändere dein Umfeld.
Ja,
das klingt. Ich weiß, manchmal leichter als gesagt, klar,
ja, genau.
Wenn man bei den Eltern wohnt und so, aber ich glaube, das macht schon auch viel aus.
Wer war das bei dir damals? Wer hat dir geholfen, wer hat dir zugehört oder mit dir gesprochen?
Tatsächlich dann wieder meine ehemalige Skitrainerin. Die haben meine Eltern dann irgendwann, oder die wurde von mehreren Seiten dann kontaktiert, was mit mir los sei und so weiter. Und das war die einzige Person, mit der ich dann auch geredet habe. Und die ist dann auch, ich habe es in der Athletes-Doku auch schon erzählt, die ist dann irgendwann zu mir, war nach Hause gefahren und die hat eine Stunde von mir weggewohnt, weil ich halt nicht mit ihr geredet habe. Dann hat sie mir in mein Kinderzimmer gesetzt und ist halt nicht gegangen, bis ich mit ihr geredet habe. Und das war auch die erste Person, die dann mir irgendwie auch so, als ich ihr dann alles erzählt habe und sehr viel geweint habe, auch zu mir gesagt hat, so, okay, du brauchst eine Pause und es ist wichtig, weil ich habe schon vorher ein paar Mal geäußert, ich will eine Pause und ich kann nicht mehr. Und es kam aber viel von außen so dieses, das kommt jetzt aber ganz schön plötzlich. Und es hat sich irgendwie immer so angefühlt, als ob man mich außen sehr dafür bewertet, weil ich mich selber auch sehr dafür bewertet habe, dass ich jetzt auf einmal den Sport, den ich so lange so geliebt habe, aufhören will. Und bei ihr habe ich mich erstmal dann verstanden gefühlt und sie hat mir dann sehr in dieser Zeit geholfen, auch dann mit meinem Trainer zu reden und dann diesen Abstand von dem Sport einfach zu bekommen.
Oft ist es ja gar nicht so, dass von außen das so gesehen wird oder das so aufoktroyiert wird, sondern dass man sich das selber macht. Ne? Also vielleicht auch einfach mal nachfragen, muss ich das denn leisten? Oder liebt ihr mich auch, wenn ich nicht hier die beste Skifahrerin, Nachwuchsskifahrerin bin?
Ja. Ich glaube, das ist schon auch viel im Sport, dass man, wenn man sich, also gerade in einem jungen Alter, wenn man einfach immer in diesem Leistungssport drin ist, dass man sich darüber so definiert, dass man eben denkt, ich bin nur liebenswert, wenn ich diese Sportleistung bringe. Und ich habe von meiner jetzigen Sportpsychologin mal irgendwann die Aufgabe bekommen, von meinen engsten Leuten aufschreiben zu lassen, was mich dann auszeichnet. Und natürlich kann man solche Begriffe wie ehrgeizig oder so, aber da kann man auch sowas wie, dass ich sehr empathievoll bin.
Heißt empathisch.
So? Empathisch, danke. Dass ich sehr empathisch bin. Oder da war niemand, der jetzt gesagt hat, ja, du bist krass im Sport. Ja. Also das war jetzt nicht so der Punkt.
Ich liebe dich für deine Goldmedaille bei der Gewichtheber-WM.
Genau, so ungefähr.
Ja. Ist selten so, das stimmt. Ja, das finde ich ganz spannend. Danke, dass du das mit uns teilst.
Sehr gerne.
Ich finde, also ich kenne wahnsinnig viele Frauen, die unzufrieden sind mit ihrem Körper.
Ja.
Ne? Das ist, ich habe früher geturnt, ich kenne das auch, mit Gewicht halten und nicht zu schwer sein fürs Turnen und so. Hast du das damals gesehen, dass das auch ganz vielen anderen so geht, dass sie ihren Körper sehen und denken, oh, jetzt bin ich aber hier breit oder ich will dünner sein oder so? Oder warst du da mehr mit dir beschäftigt?
Damals gar nicht. Damals habe ich mich damit sehr, sehr alleine gefühlt und dachte auch, ich bin die Einzige, die es nicht hinbekommt, normal zu essen, so ungefähr. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich dann auch höre von früher halt, dass da auch einfach ein paar Leute gab, die einfach mit einer Essstörung hart zu kämpfen hatten oder auch immer mehr vom Umfeld das gespiegelt bekommen oder jetzt auch, wenn ich mit, keine Ahnung, mit den Freunden, die ich inzwischen in Berlin habe, mit denen ich darüber geredet habe, ich würde sagen, 80-90% dieser Menschen haben mir gesagt, dass sie auch mal irgendwann mit Essen ein Problem hatten oder damit gestruggelt haben. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ein Thema, was immer noch zu viel totgeschwiegen wird, meiner Meinung nach. Es gibt immer mehr Leute, die darüber reden. Aber ich glaube, was bei mir auch einfach sehr viel geholfen hat, man ist damit nicht alleine. Du bist damit nicht alleine. Es gibt sehr viele Menschen und es ist auch nicht so, für man sich schämen muss, sondern es ist einfach wirklich eine Krankheit. Und es ist völlig okay, dass man in diesem Moment Hilfe braucht.
Glaubst du, dass es so viele Menschen gibt, die mit Essen Probleme haben, weil man Essen immer kontrollieren kann? Weil man sich darüber direkt auch schaden kann oder
Es ist halt sehr, sehr offensichtlich. Also ich meine, ich würde sagen von mir, ich bin ein Mensch, der sehr schnell abhängig wird von Dingen. Und ich glaube, wenn man so diese Gefahr hat, dann ist einfach auch dieses Thema Sucht ein Riesending. Und ich glaube, Essen ist halt so ein sehr präsentes oder sehr einfaches Thema, dann, sag ich mal, da reinzufallen, weil es eben so präsent ist, weil man muss ja essen. So, also keine Ahnung, wenn man es mit Alkoholproblemen hat, ich möchte nicht sagen, dass irgendwie Alkoholiker was Besseres oder was Einfacheres ist, aber Drogen kann man weglassen. So. Klar, es ist ein kalter Entzug und es ist richtig schlimm, aber es ist ein Ding, was man weglassen kann. Essen kannst du nicht weglassen. Du musst lernen, mit Essen wieder besser umzugehen und dein Verhältnis dazu zu verbessern, weil es eben nicht geht, dass man sich einfach komplett davon distanziert.
Am Ende hatte es bei dir auch was mit Körperbild zu tun.
Ja.
Ne, die haben gesagt, du warst so breit. Und du hast nach dieser Pause angefangen mit CrossFit.
Mhm.
Und da hast du eigentlich ein ganz tolles Körperbild gehabt, bist aber trotzdem nicht richtig aus dieser Essstörung rausgekommen, weil es dir persönlich nicht genügt hat, das Körperbild, oder?
Also es hat sich auf jeden Fall sehr viel gewandelt im Sinne von, dass man als Frau auch breit und muskulös sein darf. Und es hat mir auch sehr viel geholfen. Und ich glaube, dann war es eher halt dieses Thema, dass das dann halt so dieser Jojo-Effekt kam, dass ich dann zuerst so super dünn war, natürlich mein Stoffwechsel eingeschläfert war und ich dementsprechend einfach sehr schnell wieder zugenommen habe, aber nicht dick geworden bin, einfach auch muskulös geworden bin. Aber trotzdem, ich sah halt nicht, ich war nicht so definiert wie jetzt die ganzen Top-Crossfitter.
Man muss dazu sagen, CrossFit, für alle, die das nicht kennen, ist so ein Zirkeltraining, wo man sehr viel mit Schnellkraft, Liegestützen, Klimmzügen, Gewichte, Gewichtheben.
CrossFit ist eigentlich alles.
Also ich finde es sehr, also man muss zum Leiden geboren sein.
Ich glaube, das ist alles in so eine Schüssel geworfen und dann ein paar Dinge rausgezogen. So alles, was Sport angeht, habe ich das Gefühl. Und die waren alle sehr, sehr definiert. Und das war, glaube ich, dann so das Ding, dass ich dann halt zugenommen habe wieder und es auch voll okay war für mich und es war auch wichtig. Und dann aber halt auch über das Gewicht da hinauskam, was ich halt vorher hatte. Und dementsprechend dann auf einmal so war, oh nein, jetzt bin ich ja schwerer als vorher und es geht ja nicht und jetzt werde ich ja dick. Und dann eben dazu kam, dass ich nicht eben definiert genug war für mein eigenes Bild und dachte, dass ich dann nicht so leistungsfähig mit bin. Und das dann so ein bisschen zum Problem wurde, dass ich dann dachte, okay, ich muss jetzt wieder dünner sein. Dass ich aber gleichzeitig dann eben Binge-Eating mit dann irgendwann Bulimie hatte, um das trotzdem weiterhin zu kontrollieren. Und gleichzeitig aber trotzdem es durch den Sport immer besser wurde in meinem Körperbild, weil es immer mehr ein, ich bin stolz darauf, was mein Körper leisten kann, anstatt ich möchte, dass mein Körper so und so aussieht.
Wo oder was würdest du sagen, war so dein Durchbruch, dass du nicht mehr ständig Essen zum Thema hattest?
Ich habe mit einer sehr guten Ernährungsberaterin zusammengearbeitet, The Box Nutrition. Die war quasi, es war die Freundin von meinem CrossFit-Coach damals. Die hat mir sehr viel geholfen, weil die auch sehr viel so über Mindful Eating und solche Sachen mir beigebracht hat. Und so richtig, richtig rausgekommen, dass es wirklich deutlich besser wurde, war dann erst zum Gewichtheben, als ich dann mit einer Sportpsychologin und einer Therapeutin zusammengearbeitet habe.
Das ist wahrscheinlich auch so, weil es ja diese verschiedenen Gewichtsklassen, die es ja auch im Ringen und im Boxen gibt, gibt es ja auch im Gewichtheben. Ja. Und das ist ja der Klassiker. Ich muss mich runterhungern und man hört das dann immer, okay, ich trinke jetzt nichts mehr bis zum Wiegen, damit ich irgendwie unter, keine Ahnung, 67 Kilo komme oder 86. Und in dem Zusammenhang, wird das für alle automatisch angeboten oder musstest du danach fragen?
Also im CrossFit selber jetzt nicht, weil es ja kein offizieller Sport ist.
Aber im Gewichtheben?
Genau, mir war es auch das Thema, ich kann ja ins Gewicht heben und es war auch diese Angst eben da mit wieder Gewichtsklassensport, weil davor, solange ich nicht auf die Waage gegangen bin, hatte ich es ganz gut im Griff. Und wir bekommen das, sobald man einen Kaderstatus hat, über die Olympiastützpunkte angeboten. Also die Olympiastützpunkte haben, der in Berlin hat bei uns, wir haben zwei Sportpsychologen, glaube ich, angestellt und man kann darauf zugreifen. Also man fragt dann quasi beim OSP an und dann bekommt man einen Termin bei jemandem. Aber gleichzeitig ist es schon leider immer noch so, dass es meiner Meinung nach in Deutschland zu wenig gewertschätzt wird oder zu wenig diese Arbeit anerkannt wird und dann auch bei uns die Sportpsychologen sehr an die Kapazitätsgrenzen aktuell kommen, weil die einfach nicht genug Stunden dort arbeiten dürfen, wie das Interesse der Sportler da wäre.
Und wie habt ihr an dem Thema gearbeitet?
Ich habe, also erstmal war es ein bisschen schwierig, weil ich nicht so richtig aufgemacht habe. Und dann, als ich mit mir reden habe lassen, kam einfach sehr viel hoch und diese Angst hoch, dass es eben wieder so wird, dass ich eben wieder mich nur über Essen definiere und mit der Gewichtsklasse daran halt jetzt einen neuen Leistungssport, der mir sehr viel Spaß macht, wieder daran kaputt geht, dass ich mein Essverhalten nicht im Griff habe. So hat es sich für mich damals angefühlt. Und es war ein Mix aus, dass ich mit ihr eben einfach daran gearbeitet habe, mich über andere Sachen zu definieren oder wir halt einfach so Warnzeichen erkannt haben und ich auch eine Gruppentherapie gemacht habe, in der, es waren nur Frauen tatsächlich, die aber alle mal Leistungssportlerinnen waren oder noch aktiv sind und alle mit Essen ein Problem haben in die eine oder andere Richtung und das hat mir sehr viel geholfen, weil es sich dann einfach auf einmal angefühlt hat, dass ich nicht mehr alleine bin. Und dann man darüber geredet hat und man eben gemerkt hat, das, was ich jetzt vorhin auch gesagt habe, dass man damit eben nicht alleine ist und nicht dumm ist, wenn man es nicht hinbekommt, sondern es einfach eine Krankheit ist, die wie wenn man ein gebrochenes Bein hat, Zeit braucht und die richtigen Versorgung braucht.
Du hast, es hat der Conny auch verraten, du hast ein ganz, also ich finde es ein wirklich schönes Tattoo, das ist die Umrandung eines Gorillas, dieses kräftige Tier, was ganz zierlich aussieht, dadurch, dass es nur gezeichnet ist quasi auf deinem Nacken. Kannst du uns nochmal so ein bisschen erzählen, die Genese und was dir das inzwischen bedeutet?
Ja, also wie Conny vorhin auch schon gesagt hat, es hat damit angefangen, dass es früher halt immer so unter Beiträgen kam, weil ich halt früher eben vor der Essstörungszeit schon sehr muskulös war für eine Frau und vor allen Dingen für meine 14, 15 Jahre. Und ich damals es eben mal als das voll Negatives gesehen habe. Weil
also quasi in Social Media Postings, dass man drunter dieses Gorilla-Emoji
oder so
gemacht Viech hat.
Mit dem Emoji oder so. Und es war nie böse gemeint. Es kam auch wirklich von so Freunden oder bekannten Personen. Und das war aber für mich halt eben, hat dieses ganze, du bist zu breit für eine Frau, hat voll reingebuttert und hat dann nochmal voll so mich darin bestärkt, ja, das passt nicht so, wie du bist. Und dann kam diese ganze Phase, wo ich so dünn wurde Und anschließend kam die Phase, in der ich mit CrossFit angefangen habe und dann wieder muskulös wurde und auch sehr schnell wieder sehr muskulös wurde und muskulöser als viele andere. Und dafür aber bewundert wurde und ich inzwischen einfach richtig, richtig stolz bin darauf. Also so richtig stolz auf diese Muskeln bin, die ich habe. Und ich wünsche, dass es noch mehr wird. Und dann kam irgendwann so diese Idee so mit diesem Gorilla, weil der halt dann wieder kam, so als Unterbeiträger. Und ich es dann aber voll gefeiert habe. Ich dachte, boah, cool, man sieht, dass ich Muskeln habe. Man sieht, dass ich aktiv daran arbeite und wieder muskulöser werde. Und dann, ich weiß gar nicht, wie es dann genau auf das Motiv kam. Ich glaube, ich habe mit irgendeiner Kunde oder mit einer Freundin von einem Kumpel oder so bei uns in der CrossFit-Box, wo ich gearbeitet habe, darüber geredet, dass ich das halt voll schön finde, so den Gorilla und so weiter und mir es irgendwann gerne stechen lassen würde. Und haben wir einfach so ein bisschen gegoogelt und ein bisschen nach Motiven gesucht. Und dann kam ich auf dieses One-Line relativ schnell. Und dann war das eine richtige spontane Idee. Meine Eltern waren in Berlin. Ich habe auf die beim Essen gewartet, die waren zu spät. Und dann war daneben so ein Tattoo-Shop. Und dann bin ich da einfach hin und habe so gesagt, ja, ich habe da so ein Motiv, ich würde es mir gerne stechen lassen. Und wann das möglich wäre und wie viel es kosten würde und so weiter. Meine Eltern haben mir zu dem Zeitpunkt eh noch ein Tattoo geschuldet, was ich mir zum 17. Geburtstag gewünscht habe. Und dann habe ich einen Termin für den nächsten Tag ausgemacht. Dann sind wir essen gegangen, haben mein Papa gesagt, du musst das Tattoo morgen zahlen. Jetzt will ich den Gutschein einlösen. Und dann habe ich einen Gorilla am Nacken bekommen.
Wie schön, dass der Tattoo-Laden offensichtlich ziemlich gut war. Weil das sieht wirklich toll aus.
Ja, gut gestochen, ja.
Ja, genau. Wie würdest du heute Weiblichkeit definieren?
Boah, das ist eine schwere Frage. Ich weiß gar nicht, ob man das so einfach definieren kann. Weil wie vorhin auch schon gesagt wurde, ich hasse es, Schubladen zu kreieren. Und dementsprechend finde ich, dass Weiblichkeit, dass es nicht das klassische Weibliche gibt. Also es gibt nicht klassisch weiblich, klassisch männlich für mich, sondern das ist eine Ausfrage. Und ich denke, dass Weiblichkeit, wie aber auch Männlichkeit, einfach in dem Rahmen stattfinden sollte, dass jeder so sein darf, wie er ist und wer er und sie ist. Und dass man sich das selber auslegen darf. Und dann ist, glaube ich, für mich Weiblichkeit das, was du dir unter Weiblichkeit vorstellst.
Sehr schön, stark. Wir waren mal dabei, dass du CrossFit gemacht hast in Kempten. Jetzt ja. Bist du Gewichtheberin in Berlin. Das ist ein ziemlich großer Schritt. Kannst du uns noch mal mitnehmen, wie du erst mal nach Berlin gekommen bist und dann zum Gewichtheben?
Mein Onkel wohnt hier in Berlin. Ich war auch während dem Lockdown öfter mal hier. Und er hat noch immer gesagt, so, du kannst hier aber auch nichts machen, so ist ja alles zu. Und ich so, ja, aber hier sind Leute. Weil ich fand es ganz schrecklich, dass ich komme vom Dorf mit 1000 Einwohnern. Es gibt mehr Kühe als Einwohner. Und dann habe ich auch mehr Kühe als Menschen jeden Tag gesehen während Corona. Und hier hat man halt trotzdem einfach Menschen gesehen. Und dann war ich ein paar Mal besuchen. Und dann, als dann auch wieder so ein bisschen die CrossFit-Boxen offen waren, bin ich auch ein, zwei Mal in so CrossFit-Boxen gegangen und habe da immer coole Leute kennengelernt. Und ich wusste halt, okay, nach dem Abi, ich will raus in die Großstadt. Dann kam dazu, dass mein damaliger CrossFit-Trainer, mit dem ich dann angefangen habe, online zusammenzuarbeiten, von The Box Programming, die haben auch in Berlin gewohnt. Dann war ich so, ah, perfekt. Dann habe ich gleich alle fliegen mit einer Klappe. Ich kann hier alles studieren, was ich will. So, mache ich. Und dann war ich relativ schnell klar, okay, ich ziehe nochmal nach Berlin. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und Gewichtheben kam dann dadurch, dass meine jetzige beste Freundin, die ich auch in dieser Zeit, wo ich dann ab und zu in Berlin war, kennengelernt habe, auch über den CrossFit-Coach, die hat selber CrossFit gemacht. Und dann zu dem Zeitpunkt aber nur noch Gewichtheben, weil die quasi auch vom CrossFit ins Gewichtheben geswitcht ist, weil sie über einen Verein dann eben da in die Trainingsgruppe kam und auch ganz gut war. Die macht das nur noch hobbymäßig. Aber die hat mich dann mal mit einem Verein geschleppt, da wo sie auch trainiert hat, und hat so gesagt, ja komm doch mal mit und so, dann wirst du besser, kriegst eine bessere Technik. Hab dann da auch eigentlich nur aus Spaß ein bisschen Gewichtheben in der Bundesliga mitgehoben, weil die gesagt hat, du bist ja gar nicht so schlecht und so, willst du ein bisschen im Team mitheben. Und ich dachte, ja, so ein paar Wettkämpfe, warum nicht? Also dann kam auch dieses Wettkampfding, wie dass ich Bock hatte, und es ging ja um nichts für mich. Und dann habe ich in der ersten Saison, weiß ich noch, fand ich das ganz komisch, diese ganze Gewichtheberwelt, diese ganzen Regeln und alle irgendwie so ganz viele alte Männer und alles irgendwie so, auch die Fangemeinschaft, alles so sehr alt und sehr konservativ, und ich war so, ach du Heilige, wo bin ich denn hier reingelaufen?
Ja, es ist, wenn man das CrossFit sieht, was ja. du ja in diesen in coolen Werkshallen machst und alles, da geht es auch viel immer um die Aufbereitung des Ganzen und alle sind bei Social total aktiv.
Ja.
Und dann kommt Gewichtheben, das ist ja wirklich eine Welt.
Ja, am Anfang war es auch, ich habe mich wirklich sehr fehl am Platz gefühlt, aber ich habe mich dann in der zweiten Saison immer mehr in diese Wettkämpfe verliebt. Ich hatte so Bock auf dieser Bühne und es hat so Spaß gemacht. Und dann wurde mir am Anfang der zweiten Saison relativ schnell so gesagt, ja, du bist relativ nah daran, dass du dich für eine Europameisterschaft der Junioren qualifizieren kannst. Und dann war ich so, weil vorher war ich so mit Kader und so, dachte ich mir, ja, will ich eigentlich nicht, will ja CrossFit machen, so, was will ich da? Und dann war ich aber so, ach, so eine Europameisterschaft mitnehmen, wäre eigentlich mal ganz cool. Und dann habe ich mich dafür qualifiziert, dann habe ich da eben auch dann 3 Monate in diesem Trainingsstützpunkt, wo ich jetzt auch immer noch bin, trainiert. Und dann bin ich auf die Junioren-EM gefahren und habe halt davor auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich danach den Sport weitermache. So, ich schaue mir das mal an, aber es kann sein, dass ich zum CrossFit zurückgehe. War da auch ehrlich und transparent. Und danach habe ich mir aber irgendwie gedacht so, ja, es macht ja schon ganz schön viel Spaß. Und mir haben die Wettkämpfe auch deutlich mehr Spaß als im CrossFit gemacht. Und dann bin ich da geblieben. Und jetzt 2,5 Jahre später bin ich immer noch da.
Und du hast einen Trainer, den du siehst, habe ich festgestellt.
Ich habe einen Trainer,
ne?
Den ich sieze. Ja, Herr Höfler. Grüße gehen raus.
Ja, schön. Du machst einen Spitzensport. Du bist Sportsoldatin in der Sportfördergruppe. Da musst du, glaube ich, auch noch, musst du da einmal im Jahr, musst du da irgendwie zu einem Lehrgang oder so.
Genau.
Ne?
Man, also es ist nicht Pflicht einmal im Jahr. Es kommt auch ein bisschen drauf an. Zum Beispiel jetzt die Wintersportler gehen jetzt nicht auf den Lehrgang aufgrund von Olympia zum Beispiel. Aber ich fahre jetzt in 3 Wochen, fahre ich nach Hannover für 4 Wochen zum Feldwebel-Anwärterlehrgang.
Okay, dann hast du noch ein Sportstudium, was du bestreitest.
Ja.
Ab und an haben wir gehört, jobbst du noch. Und deswegen hast du jetzt eine Managerin, habe ich festgestellt, Nancy Heusgen. Und die hat uns auch eine kleine Audionachricht für dich dagelassen.
Audiobeweis. Was mich an ihr am meisten beeindruckt, ist, wie sie diese Balance hält zwischen der Professionalität einer Spitzensportlerin und dem normalen Leben einer 22-Jährigen. Das finde ich sehr beeindruckend. Sie ist unglaublich diszipliniert und ehrgeizig. Sie nimmt ihre Karriere natürlich sehr, sehr ernst, hat große Ziele, hat diese große Bühnen vor sich und hinter sich und ist sehr fokussiert, was es ihre Karriere angeht, aber ist gleichzeitig total bodenständig, neugierig und lebensfroh. Das sieht man, finde ich, nicht so oft. Und obwohl Gewichtheben ihr Hauptding ist, ist sie wirklich, wirklich gut in allem, was sie anfasst. Also wirklich allen.
Das ist sehr süß.
Ja. Was macht Daisy für dich?
Daisy kam in mein Leben tatsächlich über einen Freund von mir, der ab und zu bei mir Wettkämpfen videografisch mitgeflogen ist und mich ein bisschen begleitet hat. Und für mich war dieses ganze Thema mit Medien und sowas, ich hatte da voll Bock drauf und ich wollte meine Message nach außen bringen und war aber auch gleichzeitig mir bewusst, dass es einfach sehr zeitintensiv werden kann. Vor allem auch damit so Kooperationen mit Sponsoren reden, solche Termine wie jetzt unsere heute auszumachen, während ich auf einem großen Wettkampf bin, einfach sehr stressig sein werden kann. Und dann wurde mir Daisy vorgestellt und haben Daisy mich mal so ein bisschen gequatscht und was ich mir so vorstelle. Und es war wirklich richtig gutes Timing, weil das war eine Woche vor der EM, der Erwachsenen, jetzt im April. Und danach kamen so viele Anfragen rein und ich wäre so überfordert gewesen mit Daisy. Ich war komplett verloren gewesen. Also primär kümmert sie sich einfach um Termine, um Pressetermine und aber auch um Sponsoren. Und wir treffen uns auch einmal die Woche tatsächlich. Es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass wir einmal die Woche ein Meeting haben. Unser Meeting ist meistens, manchmal ist unser Meeting auch nur 10 Minuten, weil es nicht wirklich viel gibt. Und dann reden wir noch eine halbe Stunde privat und dann arbeiten wir noch 2 Stunden halt beide so ein bisschen parallel nebenher. Und das Schöne ist, dass es halt für mich auch voll wichtig ist, dass es auch menschlich sehr gut passt. Also die ist auch einfach wirklich menschlich für mich da, unterstützt mich menschlich voll und wie man gerade gehört hat, glaubt auch sehr an mich. Und sieht manchmal mehr an mir, als ich mir selber sehe. Und das ist einfach sehr, sehr schön und gibt mir sehr, sehr viel.
Du hast einen mega straffen Zeitplan. Wie kommst du zur Ruhe? Brauchst du Bewegung, um zur Ruhe zu kommen, zu dir zu kommen? Oder tatsächlich gibt es bei dir auch so einen Moment, wo du einfach auf dem Sofa liegst und nichts tust?
Den gibt es absolut. Ich versuche es gerade auch mehr werden zu lassen. Und mir ist oft das Problem, dass ich immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich das mache. Und daran gerade aber sehr arbeite, dass ich außenrum eben so ein bisschen mir Sachen wegnehme, um mich eben mehr auf meinen Sport konzentrieren zu können, um Stress rauszunehmen, weil ich auch noch ein bisschen zunehmen muss. Und dafür halt auch gerade Stress einfach super wichtig ist, dass der möglichst gering ist, dass es beim Zunehmen auch klappt und gleichzeitig mich auch von meinem Training regenerieren kann. Und die Momente auf der Couch gibt es aber definitiv. Die sind mir auch sehr heilig.
Du bist, glaube ich, die allererste Frau, die zu mir sagt, dass sie zunehmen muss.
Ja.
Ich kenne das Gespräch nur andersrum. Ich muss noch abnehmen. Wie schwer ist das? Also wie viel, darf ich fragen, wie viel du jetzt wiegst?
Ja, leider zu wenig.
Ich wiege gerade. Ach, das höre ich. Ja, doch, das hört man häufiger schon mal.
Ich wiege, aber ich glaube nicht, wenn man 93 Kilo wiegt.
Nein, das stimmt.
Ja, ich habe sogar mal, ich habe mal 97 gewogen vor einem Jahr. Da hat es echt richtig gut geklappt mit dem Zunehmen. Und dann sind leider so ein paar Schicksalsschläge letztes Jahr passiert. Übers Jahr, also über den Herbst verteilt und nach ins neue Jahr rein. Und die haben mir ein bisschen Bund und Füßen weggezogen und einfach sehr viel an meiner, ja,
Substanz
genagt. Seitdem fällt es mir ein bisschen schwerer. Und ich bin auch so ein Mensch, also das Problem ist bei mir, ich bin sehr stur. Und wenn man mir sagt, du musst, dann sage ich immer, nee, ich habe keinen Bock, dann mache ich jetzt nicht. Und meistens hat, also zunehmend hat am besten eigentlich geklappt, als es so ein bisschen nebenbei lief. Also da auf diese 96 Kilo habe ich eigentlich jetzt nicht krass geachtet, dass ich mich vollstopfe. Ist einfach gelaufen. Und da möchte ich eigentlich ganz gerne wieder hin zurück. Aber ich bin jetzt auf einem ganz guten Weg wieder mit den 93, jetzt, dass ich die halten kann und möchte eigentlich schon für nächstes Jahr, wenn die Olympia-Quali losgeht, dann um die 100 wiegen.
Ja, wollte ich gerade fragen, brauchst du realistischerweise 100, 105? Ich meine, ja, nur um das mal einzuordnen da draußen, ich glaube, die kräftigsten Frauen haben 130 bis 150 Kilo, bringen, ja, die auf die Waage.
150, ne? Also ich glaube, die haben das mit der Athletes Program auch irgendwie aufgedingst, dass es, also das vor mir platziert, alle über 120 gewogen haben oder 110, glaube ich.
Bei der Weltmeisterschaft?
Ja, bei der Weltmeisterschaft jetzt. Und am Reißen, glaube ich, alle, die vor mir waren, über 120 gewogen haben.
Genau, und du bist Sechste geworden im Reißen, genau, muss man dazu sagen.
Ja, mit, das war toll. Mit 111. Da ist ja die 111.
Genau, mit 91 Kilo oder so.
Ja, ich glaube, ich habe 92 Komma gewogen. So leicht war ich nicht, aber ich war leicht.
Was ich total spannend finde, ist, dass ihr zyklusbasiert trainiert im, ja, Gewichtheben, habe ich gelesen. Kannst du mal erzählen, wie ihr das macht?
Also mein Trainer fragt mich immer vor einem neuen Abschnitt, wie meine letzten drei Perioden waren, also wann die waren, dass er es ungefähr halt dann ungefähr einen Zyklus hat. Und dann passt er daran, wir haben halt hohe und gesenkte Wochen, also quasi eine hohe Trainingswoche und eine weniger hohe Trainingswoche gesenkt. Und die sind so angepasst, dass gerade um den Zyklus rum, also bevor man seine Tage bekommt, ist bei mir zumindest so, das ist auch bei vielen Frauen so, dass der Hormonspiegel ja fällt. Also ich glaube, gerade Progesteron fällt dann ziemlich ab. Und dementsprechend man sich oft müde fühlt, nicht ganz so stark ist und auch die Verletzungsanfälligkeit höher ist. Und dementsprechend versuchen wir immer in diesen Zeitraum eine gesenkte Woche zu legen. Und dann eben dann wieder andersrum, wenn dann es Richtung Eisprung geht, ist halt gerade dann, kann die Intensität halt hoch sein. Und dann auch nach dem Eisprung ist dann das Volumen hoch. Und dass man das so ein bisschen einfach anpasst an die, ich meine, es gibt noch nicht so viele Daten, gerade im Kraftsport über zyklusbasiertes Training, aber das, was man hat, halt zu nutzen und dann auch so ein bisschen persönlich anzupassen, weil jeder ein bisschen anders tickt.
Ist das verbreitet im Gewichtheben, zyklusbasiert zu trainieren, oder ist das jetzt sowas, was dein Coach damit reingebracht hat?
Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, mein Trainer hat es erfunden, glaube ich nicht. Unser Verband macht das jetzt noch nicht super lang, weil auch, ich meine, Gewichtheben für Frauen ist erst seit 2000 olympisch. Aber gerade in Berlin haben wir da sehr viel Wert drauf gelegt. Ich glaube, inzwischen am Bundesstützpunkt Leim wird es auch gemacht. Aber bei uns ist es halt so, dass wir fast nur Frauen sind bei uns am Stützpunkt. Also gerade in den, also in der Jugend haben wir noch viele Jungs, aber alles über 18, also Junioren, U23, Erwachsenenbereich, sind wir bis auf einen alles nur Frauen. Und dementsprechend ist natürlich dann auch da einfach das Interesse groß da, möglichst das Training auch für Frauen zu optimieren. Und es ist völlig logisch, oder also wenn man sich die Biologie von Frau und Mann anschaut, dass eine Frau ein anderes Training braucht, um leistungsfähig oder um sich möglichst gut zu entwickeln als ein Mann.
Wir machen eigentlich immer so eine Rubrik, die heißt die Taschenkontrolle.
Ja.
Hast du zufällig deine Trainingstasche irgendwo hier?
Die ist drüben, ja.
Ah, cool. Könntest du die mal holen?
Ja.
Das wäre super.
Sportschau F. Taschenkontrolle.
Das ist ein großes Upgrade.
Yeah. Eine große Deutschland-Tasche, ein Rucksack.
Ja, das ist Bundeswehr.
Ach, das ist die Bundeswehrtasche.
Das ist eine neue Sportfälle eigentlich.
Oh ja, stimmt. Da steht auch Bundeswehr an der, ja, Seite.
Ja, also an Anfang der Seite ist halt ein Shaker.
Ja, trinken. Für Proteindrinks und sowas.
Ja, ne? Das ist echt ganz cool. Da unten kann man, also
ach, kann man da auch so weg. Die Unterseite kann man abschrauben.
Genau,
ach,
die Unterseite, cool, kann man abschrauben. Können wir ASMR machen. Da mache ich meistens immer Proteinpulver rein für nach dem Training.
Ja.
Und in der Sporttasche selber drin sind meine Schuhe, meine Gewichthebeschuhe.
Die haben eine ganz flache, nee, sehen eigentlich ein bisschen aus wie gepolsterte Laufschuhe, nur ohne Profil, oder?
Die sind hart.
Die sind ganz hart? Ja, ah, okay.
Die sind nicht gepolstert. Das ist, also ist so ein Abfall, so ein Dämpfer.
Ja.
Das war, wenn man setzt ja die Füße so ein bisschen, dass man weich landet, in Anführungszeichen, aber die Sohle ist hart.
Ah, okay.
Die Ferse ist erhöht wegen der Kniebeugenposition. Aber an sich ist die Sohle super hart.
Wahrscheinlich, weil man sonst auch umknicken würde, ne? Wenn es zu weich ist und man in den Schuhen schwimmt.
Der Schuh ist nicht gut. Der ist sehr hart, der Schuh.
Ah, okay. Schön blau. Sehen gut aus.
Oder?
Ja.
Dann sind hier Kniebandagen. Ich habe zwei Paar. Eins fürs Reißen, eins fürs Stoßen. Die fürs Reißen sind ein bisschen dünner.
Wir sehen aus wie diese Bandagen, die man kriegt, wenn man einen Bänderriss hatte.
Naja, ein bisschen größer. Also
ja, also in groß natürlich, aber so vom Material. Ja.
Auch in blau. Blau ist wirklich meine Lieblingsfarbe.
Ja. Schön. So ein Petrolblau. Sieht gut aus. Und das hält wirklich was ab von den Knien? Also schützt das wirklich die Knie oder ist das mehr so eine Kopfsache?
Ich würde gar nicht sagen, es schützt die Knie, es macht dich stärker. Also es ist so ein bisschen so ein Cheatcode, wenn man nicht so starke Beine hat, dass man leichter aus der Hocke kommt.
Ach so.
Ja.
Weil dann bräuchte ich aber einige von den Dingern.
Ja, also es ist auch aber auch angenehm. Also wenn ich so ein bisschen, ich habe Gott sei Dank, und ich klopfe jetzt mal kurz auf meinen Tisch, dass es so bleibt, meine Knie sind sehr gut. Also ich habe andere Problemzonen an meinem Körper, aber meine Knie sind sehr gut. Und ich hoffe, es bleibt auch so.
Ja, ich drücke die Daumen.
Danke. Dann habe ich einen Gürtel.
Ah, den habe ich mir mal viel größer vorgestellt.
Ja, also es gibt unterschiedlich. Es gibt Leder. Ich habe jetzt so einen aus so, ich glaube, Neopren.
Da sind Donuts drauf.
Donuts. Ja, aber ich muss mir einen neuen bald bestellen. Der ist ein bisschen ausgeleiert schon. Der ist für den Bauch, dass man ein bisschen bessere Bauchspannung hat. Wenn man den Druck auf den Bauch aufbaut, dass man gegen was drücken kann.
Ah, ich dachte immer, das wäre, um den Rücken zu schützen.
Ach. Auch ein bisschen, aber man braucht die nicht, um den Rücken zu schützen.
Ach,
ich habe aber noch, ich habe einen Rückenwärmer.
Aha.
Ist auch so ein Gürtel,
ja.
Den ich mir ganz gerne mal dran mache, wenn ich so ein bisschen Rückenschmerzen, dass es einfach ein bisschen gewärmt ist.
Ja.
Und dann einfach, gerade wenn es kalt ist im Winter, so nicht an den Rücken zieht, wenn man so ein bisschen rumsitzt zwischen den Sätzen.
Ja.
Und dann habe ich noch, ich nenne es meinen organisierten Jutebeutel.
Den was? Der organisierte
Jutebeutel. Weil vorher war
witzig.
Das. Also,
das war ein Jutebeutel?
Genau, vorher war das ein Jutebeutel, jetzt eine Tasche.
Genau.
Von einem Sponsor von mir, von Affenhand. Und man muss aber sagen, er ist gerade nicht sehr organisiert, weil ich komme vom Wettkampf. Aber da ist so auf der einen Seite so ein bisschen, also so ein Heftchen drin, wo ich immer meine Zusatzübungen reinschreibe. Oh, 5 Euro sind auch noch drin. Nett.
Ja, falls man mal einen Snack braucht.
Anscheinend. Und so ein Heftchen, wo ich immer so ein bisschen so mentale Sachen aufschreibe, was am Tag gut war oder was im Training irgendwie wichtig war.
Ja.
Dann habe ich hier Startnummern drin.
Ja.
Und wir angefangen, die zu sammeln von Wettkämpfen.
Der klassische Glücksbringer.
Ein Lippenstift.
Lipgloss. Ah, sehr gut.
Wichtig.
Machst du das dann auch vor dem Wettkampf oder im Wettkampf, dass du ein bisschen auch in den Spiegel guckst, wie sehe ich aus?
Ja, das ist mir sehr wichtig tatsächlich, weil mal jemand gesagt hat, ich darf jetzt genau dem Wortlaut nicht aussprechen, weil es sehr viele Schimpfwörter enthält. Aber sie hat auf jeden Fall sowas im Wortlaut gesagt, dass man sich selber an dem Wettkampftag gut fühlen muss, um gut zu heben. Und das hat nämlich das sehr wortwörtlich. Und ich bin auch bei der WM. Wir waren schon da aufgestellt quasi zum Auflaufen, also zur Vorstellung. Ich war so, nee, ich muss kurz noch mein Lipgloss holen. Ich bin zurückgerannt, habe mein Lipgloss geholt, habe mir in der Reihe dann Lippen gemacht. Hinter mir stand eine Österreicherin, Sarah, jetzt so gelacht. Und ich war so, ey, falls der Wettkampf heute schlecht wird, sah ich immerhin gut aus.
Ja.
Dann habe ich so einen Ball, so einen Lacrosseball, der so zum Ausrollen, bis man irgendwas wehtut.
Ja.
Dann habe ich Tape für meinen Daumen. Um Daumen festzumachen, weil es tut immer am Daumen weh beim Gewichtheben.
Das liegt aber nicht an der Belastung, sondern daran, wie die Hantelstange beschaffen ist,
ja,
oder an beidem?
An beidem. Also wenn man den Zug halt auf den Daumen drauf bringt und dann eben noch an diese raue Stange greift, dann ist es einfach unangenehm.
Mhm.
Das ist nicht schlimm, aber ja. Dann ist hier noch so ein Zugbänder drin für so ein paar Übungen, dass man sich so ein bisschen die Kraft aus den Armen spart. Wir machen Züge damit. Dann ist hier ein Flossingband drin.
Oh, das ist so ein rotes Gummiband.
Also ein rotes Gummiband, das wickelt man sich in so Körperpartien, dann wickelt man sich das Blut aus und dann anschließend wickelt man es wieder ab und dann geht neues Blut da rein. Es fördert die Zirkulation und dementsprechend so ein bisschen, wenn man irgendwo Problemzonen hat, ist es gut zur Erwärmung, gleichzeitig aber auch einfach so ein Reha-Tool, sag ich mal.
Das heißt, du würdest dir den Unterarm komplett so dolle einwickeln, bis das Blut da raus ist?
Genau, also man wickelt sich das so ein, dann bewegt man das aktiv ein bisschen währenddessen und dann wickelt man es wieder ab.
Ach, krass.
Und es hilft so ein bisschen, also es setzt auch bei mir tatsächlich so ein bisschen die Schmerzresistenz höher oder es tut danach weniger weh.
Das sieht total spannend aus. Also man muss auf jeden Fall schon mal gut tragen können, um überhaupt Gewichtheberin zu sein, weil die Tasche ist bestimmt schwer.
Ja, ich bin ehrlich, ich lasse es meistens einfach in der Trainingshalle.
Ich habe gesehen, dass du ja gar nicht im Gewichtheben so riesige Umfänge, glaube ich, trainierst, aber wahnsinnig intensiv. Stimmt das?
Es kommt auf die Phase an. Also wir fangen meistens an, also den Block, den wir jetzt wieder anfangen, der wird sehr umfangintensiv sein. Und noch grundsätzlich trainieren Frauen tendenziell ein höheres Volumen als Männer.
Warum?
Das ist biologisch so, dass es einfach bei Frauen besser funktioniert, wenn man einen größeren Umfang trainiert. Also Frauen sind besser, also Frauen werden besser stärker durch Umfänge und Volumen und Männer mehr durch Intensität.
Das heißt, du müsstest mehr Wiederholungen machen als deine männlichen Kollegen, um stark zu bleiben oder noch stärker zu werden.
Ja, also grundsätzlich funktioniert es. Bei mir auch gerade, weil ich aus dem Kraftausdauersport komme, tatsächlich eigentlich sehr gewinnbringend, wenn wir hohes Volumen trainieren. Jetzt gegen Wettkampf hin, also jetzt, keine Ahnung, ich habe manchmal Training, da stehen auf meinem Plan 20 bis 30 Wiederholungen drauf. Maximal, also mit Aufwärmen und so weiter dauert es dann schon ein bisschen, aber es ist immer phasenabhängig. Also wir fangen meistens an mit einem Hypertrophie-Zyklus mit sehr vielen Wiederholungen. Also so, ist jetzt auch nicht 50, sondern so 10. Das ist für uns sehr viel. Und dann je näher es zum Wettkampf gibt, desto weniger Wiederholungen werden es.
Trotzdem, hast du mal gesagt, bist du total kaputt nach diesen Trainingseinheiten? Nicht, weil die Muskeln so beansprucht werden, sondern das Nervensystem.
Ja, also für mich ist das, das sagen auch alle was anderes, aber mir ist wirklich so nach einer schweren Trainingseinheit, gerade wenn die später ist, ich kann abends nicht schlafen. Ich bin abends so wach, weil mein Nerv, also ich bin nicht wirklich wach, ich bin irgendwie komisch müde, aber auch nicht müde, weil mein Nervensystem irgendwie so völlig irritiert ist und so mal kurz klarkommen muss.
Wir haben noch eine Rubrik in diesem Podcast, die heißt Meine Frage an dich. Und wir haben die letzte Folge gemacht mit Nathalie Pohl, die ist Extremschwimmerin, Freiwasserschwimmerin, die ist schon durch den Ärmelkanal geschwommen, die hat, die ist schon überall geschwommen, es ist unfassbar, was die macht im Wasser. Und die stellt eine Frage.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Hi, liebe Chiara. Ich freue mich sehr, dass ich heute dir deine Frage stellen darf. Und zwar wäre meine Frage, ich kann mir das selbst gar nicht vorstellen, was genau bedeutet im Gewichtheben eigentlich Stärke für dich? Ist es einmal eben diese Gewichte hochzuheben oder sind es vielleicht ganz andere Themen, die in dem Sport für dich, also zum Beispiel Durchhaltevermögen oder dranbleiben, was bedeutet da Stärke für dich?
Stärke hat für mich sehr viel mit Resilienz zu tun. Und nicht nur bezogen auf körperliche Stärke, sondern gerade auch viel auf mentale Stärke, weil ich glaube, auch körperliche Stärke irgendwo im Kopf anfängt. Und dementsprechend ist für mich, glaube ich, Stärke, Widerstandsfähigkeit gegen alles, was im Leben kommt, seien es schwere Gewichte oder auch einfach der Alltag.
Du machst auf mich einen wahnsinnig starken Eindruck.
Dankeschön.
Und ich habe... Also du gehst ja sehr offen auch mit deinem Leben um, mit deinen Essstörungen, wie du das auch geschafft hast, damit umzugehen. Was kriegst du für Reaktionen?
Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr gesegnet damit, dass ich eine sehr, sehr tolle Community habe und primär sehr schöne Rückmeldungen bekomme, eben viel mit, dass es sehr motivierend ist, was ich mache oder was ich zeige. Oder jetzt auch gerade nach der Athletes-Doku kam eben super viel, dass sich Leute mit mir identifizieren können oder auch vieles Gewichtheben dadurch Leute toller finden, aber auch, dass eben viele dankbar sind dafür, dass ich meine Story so offen teile und es den Mut macht und so weiter. Und dann gleichzeitig manchmal, ich habe das, ich glaube, letztes Jahr gehabt, da habe ich irgendwie ein Reel gepostet, das erste Mal so ein bisschen viral gegangen. Das war so ein dummes Ding, wo ich mich wieder lustig gemacht habe, dass man immer als Gewichtheber gefragt wird, was man in die Bank drücken kann. Und es hat irgendwie dann 250.000 Aufrufe oder so gehabt. Und dann kam das erste Mal halt so Kommentare, die irgendwie so halt so ein bisschen auf wieder Körperstatur gingen mit so You look like a man oder irgendwie sowas. Und das ist echt krass und auch richtig cool für mich selber, diesen Wachstum zu sehen. Das macht gar nichts mehr mit mir. Also ich war dann eher so, boah cool, ich habe meine eigene Bubble verlassen. Also es war gut, es ist viral gegangen. Und das war irgendwie das Einzige, was es dann mit mir macht. Und das hat natürlich, wenn man so seine eigene Bubble verlässt, kommen immer wieder irgendwelche Sprüche. Aber es ist richtig lustig in meiner Community, weil meistens irgendjemand aus meiner Community dann, bevor ich überhaupt selber einen Kommentar, eine Antwort schreiben muss, irgendwas gegen die Leute schon wieder geschrieben hat.
Das ist cool.
Ja.
Würdest du sagen, deine Geschichte ist die Geschichte einer Selbstermächtigung? Also du hast das, was dich ausmacht, zu deiner Stärke gemacht?
Ich würde sagen, meine Geschichte ist noch nicht fertig.
Sehr gut. Was machst du, damit du nicht wieder an den Punkt kommst, wie damals beim Skifahren als Kind? dass du nicht wieder irgendwann sagst, ich kann nicht mehr, ich möchte das nicht mehr mit diesem Leistungsgedanken und dem immer gewinnen wollen.
Diese Angst ist sehr präsent da bei mir tatsächlich. Ich habe, wie gesagt, sportpsychologische Hilfe. Ich habe einen tollen Freundeskreis, die mich da einfach immer wieder rausholen. Und ich habe inzwischen gelernt, darüber zu reden und nicht erst zu sagen, ich kann nicht mehr, wenn es nicht mehr geht, sondern zu sagen, oh, es ist gerade irgendwie schwierig, ich brauche Hilfe. Frühzeitig genug, dass man dann zusammen Wege oder Schritte machen kann, die mich da wieder rausholen. Und meine Sportpsychologin, wir haben jetzt so ein Monitoring aufgesetzt, wo ich täglich so einen Fragebogen ausfülle, wo wir einfach so ein bisschen so diese Frühwarnzeichen einfach schon erkennen, wenn wir sehen, okay, es geht gerade nicht so gute Richtung, einfach auch im Alltag. Und das dann aber auch langfristig mich davon abhalten kann, dass es eben wieder an den Punkt kommt, dass ich sage, ich kann nicht mehr und man einfach nicht mehr irgendwie zurück kann.
Du darfst jetzt unserer nächsten Gesprächspartnerin eine Frage stellen. Und das ist Elena Semichin. Sie hat als Brustschwimmerin in Tokio und in Paris Gold bei den Paralympics geholt.
Das ist krass.
Also sie ist quasi da, wo du gerne hin möchtest. Sie hat einen Hirntumor besiegt.
Ja.
Sie ist im September Mama geworden, also eine sehr spannende Frau. Was möchtest du gerne von ihr wissen?
Ich würde gerne von ihr wissen, wenn es nicht Schwimmen geworden wäre, welche Sportart hätte sie gemacht oder glaubt sie, wäre sie gut gewesen und warum?
Geben wir ihr genauso weiter, wird sie sicherlich darauf antworten. Ich möchte gerne, bevor wir hier zum Schluss kommen, einmal auf dein Lebensmotto eingehen. Du sagst dir vor jedem Versuch, jedem Lift, sagt ihr, glaube ich, ne? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber nicht gesagt, sagst du immer, make it count.
Ja.
Kannst du uns erklären, was das für dich bedeutet?
Das hängt, glaube ich, wieder damit zusammen, dass man diesen Moment hat. Dass man diesen Moment auf der Bühne hat, der nur mit mir selbst gehört. Und ich stehe da so oder so. Und ob ich jetzt dafür sorge, dass es ein guter Moment oder ein schlechter Moment wird, liegt ganz allein bei mir. Und deshalb möchte ich das erzählt. Und das ist aber für mich nicht nur auf den Sport bezogen, sondern auch auf mein Leben. Dass ich mir immer wieder selber sage, dass ich das, was ich mache, das soll zählen. Und muss jetzt nicht mal in einem großen Rahmen für irgendwen anders zählen, aber für mich selber. Für mich selber soll es sich gut anfühlen und das Leben ist zu kurz, um Dinge zu machen, die dich nicht erfüllen.
Die letzten Worte in diesem Podcast gehören immer unseren Gastgeberinnen, also diesmal dir.
Ja.
Ich würde dich bitten, den Satz zu beenden. Ohne Sport wäre mein Leben
deutlich weniger aufregend gewesen. Oder wäre deutlich weniger aufregend.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Gefallen euch die Sportschau F Podcast? Dann abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Wünsche habt, wen wir besuchen sollen, schreibt uns über sportschauf@sportschau.de oder über den Instagram-Account sportschauf. Und wie immer haben wir noch einen Tipp für euch. Diesmal, wie schon im Podcast angesprochen, die Doku Athletes. Findet ihr in der ARD-Mediathek und auch bei YouTube und TikTok. Das ist ein Format über Leistung und Lifestyle, über Zweifel und Zukunftspläne. Die Kollegen von Funk tauchen mit ihrem Format tief ein in das Leben verschiedener LeistungssportlerInnen, also auch in das von Chiara Klug. Viel Spaß damit!